Nachdem Seki die Hoffnung verloren hatte, kam eine Phase des Kampfes, in der er versuchte, zurückzubekommen, um was er betrogen worden war. Jene Eigentumswohnung, deren Schulden er abbezahlte, während der Name seiner Ex-Frau im Grundbuch stand. Vor allem aber stritt er um das Sorgerecht. Die Phase der Verzweiflung begann, nachdem er sich hatte eingestehen müssen, dass seine Tochter in der Türkei bleiben würde. Eines Morgens blieb Seki liegen und ging nicht zur Arbeit. Nach einigen Stunden zwang er sich aufzustehen, trank eine Tasse Kaffee, schaute in den Spiegel, in die Dunkelheit seiner Augenringe, auf die Geheimratsecken. Wann hatte er die eigentlich bekommen? Er wusch sich das Gesicht mit der Seife, die er aus Mardin mitgebracht hatte, und das half ihm einige Sekunden. Doch dann kehrte die Dunkelheit zurück. Er ließ sich beim Hausarzt für eine Woche wegen Übelkeit krankschreiben. Die war nicht gelogen. Ihm war kotzübel, seit Tagen, seit Wochen. Er trank literweise Leitungswasser und Kaffee, aß nichts als Linsensuppe und manchmal ließ er auch die weg. Am Samstag lief er zum Flohmarkt am Hohen Ufer. Er handelte einen Füller und eine Taschenuhr auf den halben Preis herunter. Am Stand von Ikram blieb er einen Augenblick länger. Sein alter Freund war wieder mit den Lottozahlen beschäftigt, ließ in einem schmalen, viereckigen Kasten aus durchsichtigem Plastik winzige weiße Bällchen mit schwarzen Nummern hin und her rollen und schrieb die Kombination auf einen fetzen Schmierpapier. »Sag bloß, du hast immer noch nicht gewonnen«, sagte Seki. Und Ikram hob den Blick von seinem Spielzeug, sah hoch zu Seki, schaute ihn an aus seinen nassen, dunklen, traurigen Augen, sagte, »Seki, was ist mit dir?« Am Abend kochten Ikram und Seki gemeinsam ihr Essen aus WG-Zeiten. In einen großen Topf kommen eine Schicht vorgekochte Spaghetti, darauf folgt dunkles, in Zwiebelschmelz und Paprikamark geschmortes Gulaschfleisch. Auf eine weitere Schicht Spaghetti kommen rohe Auberginenhälften. Der Topf bleibt im Ofen, bis die Auberginen weich sind. »Du mit deinen Frauengeschichten«, sagte Ikram, »du hast uns damals schon keine Ruhe gelassen damit.« »Frauengeschichten?«, fragte Seki. »Junge, es geht um meine Tochter.« Ikram schaute wieder bedrückt. Er wolle Seki ja nur aufheitern, indem er ihn an die alten Zeiten erinnere. Die WG-Wohnung war jetzt, wo Ikram hier alleine wohnte, vollständig verwahrlost und glich einer Lagerhalle für seinen Flohmarktstand. An der Wand hing das Poster eines Orang-Utans aus der Apothekenzeitschrift, auf dem Boden überall erfolglose Lottoscheine. Seki wusste, dass sein Freund ihm nicht helfen konnte. Für eine kurze Zeit, da sie beide Arbeiter bei Volkswagen waren, hatte das Leben sie zusammengebracht. Sie hatten miteinander zu lachen gewusst. Und es stimmte, dass Seki zu seinem 28. Geburtstag auch die Eisverkäuferin vom Kröpke eingeladen hatte, die mit zwei Freundinnen gekommen war, sodass Seki sofort am nächsten Tag am Fließband als Frauenheld gefeiert wurde. Insgesamt hatten sie sich aber wenig gesehen. Alle beide waren sie im Schichtdienst. Und bald schon fuhr Seki regelmäßig nach Minden, wo er sich in der Ingenieurschule für Bauwesen eingeschrieben hatte. Ikram führte ein anderes Leben. Er hatte sich nach der Ratifizierung des Anwerbeabkommens von 1961 als Arbeiter rekrutieren lassen. Seine Frau war erst nachgekommen, hatte ihn im zweiten Jahr aber verlassen, weil sie nicht mit einem Messi zusammenleben wollte, worüber Seki sich abendelang amüsiert hatte. »Ich kann ja kaum mit dir zusammenwohnen, Ikram. Wie soll das eine Frau schaffen? Du musst sie verstehen.« Ikram machte sich jetzt wenigstens nicht lustig über Seki. Ikrams Anwesenheit beruhigte ihn ein wenig. In etwa so, wie die Nähe eines geliebten Tieres gut für den Seelenfrieden ist. Die Nähe eines Kalbes zum Beispiel. Halbe Nächte lang drückte sich Seki die Söckchen seiner Tochter ins Gesicht. Er rauchte Zigaretten in der Dunkelheit. Für wenige Stunden legte er sich schlafen, denn um 4 Uhr in der Früh wachte er auf. Sein Leben lang hatte er früh aufstehen müssen. Um in der Metzgerei seines Vaters zu helfen, um am Busbahnhof Trockenfrüchte oder Seife zu verkaufen, um während des Studiums in Istanbul, bevor die erste Vorlesung am Morgen begann, auf dem Bau zu arbeiten. Auch auf dem Schiff, auf dem er angeheuert hatte, musste er bereits um 4 Uhr manchmal um 3 auf Deck oder im Maschinenraum sein. Ganz gleich, wann er ins Bett ging, wach war er um 4, und daran würde sich nichts mehr ändern. Von Tag zu Tag saß er noch müder in seinem Bürozimmer. Die Besprechungen hielt er nur schwer aus. Und dann weinte er am Abend, zerschlug eine Bierflasche, vergaß die Scherben und lief drüber, verletzte sich und ging mit blutigen Füßen durch die Wohnung, hinterließ seine Blutspuren auf dem Linoleum. Er nahm eine Scherbe vom Boden, stellte sich vor den Spiegel im Bad und kratzte mit der Scherbenspitze entlang der Halsschlagader. Er sah sich in die Augen, in die dunklen Augen, die schwarz umrandeten, entzündeten, sagte sich: »Du hast ein Kind.« Er sprach es aus, in jener leeren Wohnung, die nicht hätte leer sein sollen, in der das Lachen seiner Frau und Babyweinen hätten erklingen müssen. Er sagte: »Es ist deine Pflicht zu leben.« Er warf sich eine Jacke über, behielt die Scherbe in der Hand, als er das Haus verließ, hinkte zur U-Bahn. Im Zustand reinster Todessehnsucht noch, sah er nicht ein, weshalb er in einem Land, in dem der Personennahverkehr reibungslos funktionierte, Geld für ein Taxi verschwenden sollte. Am Kröpke stieg er aus der Bahn, schwebte mit der Scherbe in der Hand und Blut im Gesicht, das er mit den Händen dort verteilt hatte, die Rolltreppen hinunter. Über ihm ging es viele Etagen in die Höhe, unter ihm viele Meter in die Tiefe. Er war ein Luftkörper in diesem seltsamen U-Bahnhof. Schließlich stieg er erneut in eine Bahn, fuhr ins Krankenhaus und zeigte in der Notaufnahme seine Scherbe vor. 2,5 Monate verbrachte Sicki auf der Station 53a der Allgemeinpsychiatrischen Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover. In den ersten 2 Wochen bekam er Valium. Ab der 5. Woche betätigte er sich vermehrt sportlich. In der 6. Woche holte er sich einen Verweis, weil er beim Küssen mit einer anderen Patientin erwischt wurde. In der 7. Woche gewann er im Tischtennis gegen den Pfleger im Spätdienst. In der 8. Woche versuchte er, einen Schizophrenie-Patienten zum Islam zu bekehren. In der 9. Woche wurde er entlassen. Er schrieb sich im Turnclub Hannover ein und ging dort 3-mal die Woche Bockspringen und auf Barren balancieren. Zusätzlich joggte er einmal die Woche im Stadtwald und ein 2. Mal um den Maschsee. Nun begann die Phase, in der Sicki sich auf seine Arbeit, Sport und Frauen konzentrierte. Bei der Arbeit spezialisierte er sich auf Lärmschutz. Er berechnete die notwendige Höhe und Dichte von Lärmschutzwänden für niedersächsische Autobahnen bei gegebenem Material. Niemand hatte sich Gedanken um die Farbe jener Wände gemacht. Und in Erinnerung an das Tuch um den Sarg des Sheikh Mohammed Sirrar, dessen Mausoleum sich auf dem Friedhof, wo sich auch das Grab seines Vaters, Sheikh Mus, befand, und von dem es hieß, er sei milchverwandt mit Hazrat Ali gewesen, fand Sicki ein Dämmmaterial, das nicht nur wirksam und verhältnismäßig günstig war, sondern auch grün. Nach und nach säumten grüne Lärmschutzwälle zu Ehren eines unbekannten muslimischen Heiligen deutsche Autobahnen. Was die Frauen betrifft, gehörten zu seinen Liebschaften eine Verkäuferin der Parfümabteilung eines großen Kaufhauses der Innenstadt, eine Dessous-Verkäuferin sowie 2 Turnerinnen in seinem Sportverein und schließlich Menschen, denen er auf Spaziergängen in der Eilenriede begegnete. Auch traf er regelmäßig eine Krankenschwester, die er während seines Psychiatrieaufenthalts kennengelernt hatte. Er legte Schallplatten für seine Verabredung auf. Insbesondere Louis Armstrong stimmte ihn fröhlich. Manchmal mutete er ihnen Seki Müran oder Bülent Arsoy zu. Behiye Aksoy hörte er allein. »Ihr Sterne, die ihr einsam spaziert im Himmel, ich hier auf der Erde bin ebenso einsam, wie ihr es seid.« Auch Müsen Senar, »in den mondhellen Nächten habe ich an dich gedacht.« Seine Sammlung erweiterte sich um die Platten, die sein Besuch bei ihm vergaß, Joan Baez und die Beatles. Die eine oder andere Heino-Schallplatte besorgte er sich auf dem Flohmarkt, um einen Abend, der allzu zäh wurde, schneller beenden zu können. Er scheute sich nicht davor, zu Elvis mit den Hüften zu kreisen. All das hieß nicht, dass Sicki ganz zurückgefunden hätte zur Heiterkeit. An den Abenden, an denen er allein war, stopfte er seine Pfeife auf den Balkon und ließ das Hemd offen, obwohl er doch vor langer Zeit einmal fast am eigenen Leib erfahren hatte, wie gefährlich eine Lungenentzündung war. Etwas in ihm zerbrach jede Nacht, hörte nicht auf, ihn zu zerreißen. Von jenem Innenhof aus schaute er zu den Sternen und wollte von ihnen wissen, ob sie dieselben waren, die ihn als Kind in Mardin begleitet hatten, die ihm den Weg zu Jailin weisen sollten, mit der er doch nach Bagdad oder Istanbul hatte auswandern wollen. Und dann hatte sie einfach einen Geschäftspartner ihres Vaters geheiratet. Der Rauch stieg auf. Es war Nacht. Und am Ende war da niemand. Er hatte eine Mutter, er hatte eine Tochter, aber er war getrennt von allen. Eine Brücke im Weltall, ein Komet im Ozean. Er schmiedete Pläne, während der Rauch aus seiner Lunge dem Himmel entgegenstieg, in jenen feuchten Oktobernächten. Er stellte sich vor, wie der Liebhaber seiner Ex-Frau in einer Straßenecke abgefangen wurde. Er träumte davon, wie seine Tochter einmal erwachsen wäre, zumindest alt genug, um zu hinterfragen, was ihre Mutter getan hatte. Jetzt und hier gab es niemanden, der ihn verstand, der ihm beistand, auf seiner Seite war. Musste das so bleiben? Irgendwann müsste es doch jemanden geben. Aber er war jetzt allein, brauchte in dieser Nacht einen verständnisvollen Blick, einen Arm um seine Schulter. Existierte so etwas überhaupt? Wie viel Verständnis brachte ein Mensch einem anderen entgegen? Was war die Grenze? Irgendeine Art von Mitgefühl stand ihm doch zu. Dass die Zukunft eine solche Möglichkeit bereithielt, beruhigte ihn auf seltsame Weise. So als wäre sein Frieden nur gestundet und nicht ausgelöscht. Eine aus der Zukunft geborgte Ruhe in der Gegenwart, in dieser Nacht, auf diesem Balkon, in genau jenem Moment. Es gab doch eine Zukunft. Die existierte, ob mit oder ohne ihn. Solange die Welt nicht unterging, würde da ein Kind sein, das sich viele Jahre später in seinen Vater hineinversetzte, das versuchen würde zu verstehen, was es hieß, in den mondhellen Nächten sehnsüchtig gewesen zu sein. Und allein, bitter allein. Vielleicht würde er dann schon längst tot sein. Aber die Verbindung müsste es irgendwann geben. Jemand, sein Kind, vielleicht im Jahr 2023, würde sich mit ihm im Jahr 1973 verbinden, ihm eine Geschichte erzählen, ein Schlummerlied singen, und er wäre posthum weniger allein. Er sog den Rauch tief ein, hauchte ihn aus, lächelte. Diese Gedanken nahmen ihm etwas von seiner Einsamkeit. Seke bereitete sich auf einen Halbmarathon vor, joggte durch die Eilenriede bis zur Königstraße, dann weiter, vorbei am Opernhaus. Jedes Mal noch beeindruckte ihn, dass dieses Haus vollständig neu aufgebaut worden war. In seinem Land zerstörten sie, was alt war. Hier bauten sie es wieder auf. Zwei Wege, das Gedächtnis auszulöschen, dachte er. Zwei Wege, so zu tun, als wäre nichts geschehen. Er liebte die alten Steine. Moderne Architektur mochte er, wenn sie nicht zu funktional war. Sollte er noch einmal auswandern, nach Frankreich zum Beispiel, und ein drittes Mal studieren, würde er Architekt werden. Ein neues Leben, eine weitere Sprache, eine andere Profession. Warum nicht? Er hatte es schon zweimal gemacht. Erst Istanbul, dann Deutschland. Weshalb nicht ein drittes Mal? Wo er auch hingehen, wer immer er werden mochte, seine Mutter blieb in der Stadt seiner Geburt. Seine Kindheit schlief in Mardin, die beständigste aller Städte, und doch auch sie dem Verschwinden nah. Die Jugend mochte das Leben in den Steinhäusern nicht mehr. Einige leerstehende Häuser stürzten ein, nachdem sie jahrhundertelang am Fuße Mesopotamiens geruht hatten. Abends kaufte er sich Zigaretten und manchmal Bier im Kiosk von Fritsche, in der Jakobistraße, Ecke Hanischstraße. Jugendliche standen dort bis spät in die Nacht herum, rauchten, tranken, spuckten auf den Boden, lachten. Seki lief an ihnen vorbei, wechselte ein paar Worte mit dem Verkäufer, der Seki so anschaute, als wären sie Glaubensbrüder, weil er ein Anhänger von Mahesh Yogi war. Ein paar Mal hatte Seki mitbekommen, wie sich die Jugendlichen über Fritsche lustig machten, wenn er die gläserne Ladentür abschloss und seine Verbeugungen vornahm. Auch Seki hatte sich darüber amüsiert. Seki schob sich beim Rausgehen aus dem Laden eine Zigarette zwischen die Lippen, »Hey, hast du Feuer?« hörte er eine Stimme. Vor ihm stand eine der Jugendlichen. Sie hatte sich einige Meter von ihren Freunden entfernt, die die leeren Bierflaschen auf dem Boden aufstellten wie Trophäen. Siki gab ihr Feuer. Sie lächelte. »Schenkst du mir ein Bier?« fragte sie. Siki entzündete nun die eigene Zigarette, öffnete die beiden Biere und gab ihr eins davon. »Danke«, sagte sie. »Ich sehe dich öfter hier.« »Ich wohne hier vorne«, sagte Siki. »Ja, ich weiß«, sagte die Jugendliche. »Wir kennen alle in der Gegend. Die Jungs haben erzählt, dass dich deine Frau verlassen hat.« »Warum interessieren die sich für mich?« fragte Siki und schaute zu den Freunden der Jugendlichen, die so taten, als würden sie nichts von dem Gespräch mitbekommen. »Die finden dich irgendwie ziemlich cool«, antwortete sie. »Ich gehe besser nach Hause«, sagte Siki. »Du kannst doch eh nicht schlafen«, sagte sie. »Komm mit uns mit. Wir hocken uns noch eine Weile auf den Boni.« »Ich bin 36«, antwortete Siki. »Das ist nicht grad jung«, sagte das Mädchen, »aber ein bisschen besser als uralt.« Siki schaute sie an, dachte an seine Tochter, die jetzt 5 Jahre alt war und die er seit ihrem 2. Lebensjahr kaum mehr gesehen hatte. Obwohl er nichts über diese Jugendliche vor ihm wusste, beneidete er für einen Augenblick ihre Eltern, stellte sich vor, wie die das Aufwachsen ihrer Tochter täglich erlebt hatten. Seine Traurigkeit vertiefte sich. »Hey«, sagte die Jugendliche, »komm einfach mit auf ein Bier und erzähl, was dich so traurig macht.« Siki lief mit den Jugendlichen die Hanestraße hinunter, vorbei an der katholischen Schule zum Bonifatiusplatz, wo er und das Mädchen sich auf der Seite der Ricardo-Huch-Schule in die Schaukeln setzten, während sich die meisten anderen Jugendlichen auf den Bolzplatz hockten. Nur ein etwas stiller Junge setzte sich auf die Balken vor den Schaukeln und blieb bei Siki und dem Mädchen. Sie rauchten dort zu dritt alle Zigaretten Sikis auf. Er erzählte von seinem Leben, den Freiluftkinos der Stadt, in der er aufgewachsen war, den Katzen Istanbuls, davon, wie er auf einem Schiff angeheuert hatte und in Hamburg krank an Land gehen musste. Er erzählte, dass ihn Hannover beruhige, er gerne hier sei, aber irgendwann zurück in die Türkei gehen werde. »Zurück nach Mardin?« fragte die Jugendliche. »Nein«, sagte Siki, »ich will ans Meer.« Siki erzählte von seiner Zeit als Soldat, wie er gerade Deutsch gelernt hatte und hier angekommen war, sogar an einem wissenschaftlichen Institut Arbeit als Geologe gefunden hatte und schließlich von seiner Tochter. Seine Stimme wurde brüchig. Der Junge sprang von den Balken, kam zu Siki und stellte sich hin, wie für eine Umarmung. Siki verstand nicht, warum er so machtlos war gegen die Tränen, während er den Wind in den Bäumen rauschen hörte. Gleichzeitig musste er anfangen zu lachen, und auch die Jugendlichen lachten mit ihm. Es wurde schon hell, als sie alle zusammen Fußball spielten. Später spazierte Siki allein durch die ruhigen Straßen, wo in den Häusern kaum noch ein Licht brannte, lief dann gleich weiter zum Landesstraßenbauamt. Er ging zu Fuß, dachte an seine Tochter. In der Prinzenstraße lief er 15 Minuten auf und ab, bevor er endlich um Punkt 6 Uhr die Arbeitszeitkarte in das grüne Gerät an der Wand steckte und jenes zur Gewohnheit gewordene Geräusch vernahm, das so klang wie der Triangelton einer Schreibmaschine, wenn das Ende der Zeile erreicht war. Zum ersten Mal in seinem Leben kam Siki nun in eine Phase, in der er Zeit und Geld hatte. Natürlich arbeitete er jeden Tag 8 Stunden, aber was war das im Vergleich zu den Studienjahren, in denen er studieren und arbeiten musste und täglich nichts weiter zu essen hatte als eine Linsensuppe? Oder als Schüler, Jahre, in denen er in der Metzgerei geschuftet, für die Schule gelernt und alle möglichen anderen kleineren Jobs gemacht hatte, um die Reise nach Istanbul zu finanzieren. Jetzt arbeitete er von 6 bis 2 Uhr im Büro und hatte danach den ganzen Tag für sich. Er hatte ein Dach über dem Kopf, schlief nicht mehr in heruntergekommenen Studentenwohnheimen, in Arbeiter-WGs, in Kajüten, Klinikbetten und, ja, auch das war geschehen, zur Not auf der Straße. Er leistete sich glänzende Lederjacken oder jene beige aus Schurwolle und Mohair, die er bei C&A gekauft hatte. Wenn er manchmal nachts auf dem Balkon saß, entweder weil er es aus seiner Kindheit gewohnt war, an warmen Abenden draußen zu schlafen, oder weil der Schlummer wie so oft ausblieb oder zu früh endete und im Schlafzimmer eine Freundin lag, mit der er seit einigen Wochen ausging, fragte er sich, ob die Kinder reicher Eltern, von denen es an seiner Uni in Istanbul einige gegeben hatte, auf diese Weise nämlich gelassen ihre Studienjahre verbracht hatten, wo er nun auf die 40 zuging, eine nachgeholte Jugend. Jahre später sagte er zu mir, ich hatte keine Kindheit, Yunus, und keine Jugend. Du sollst deine ausleben. Er erzählte mir von einer harten Kindheit in Mardin, aber er erzählte mit leuchtenden Augen, und ich fand, dass seine Abenteuer aus Not viel mehr Leben beinhalteten als mein Behütetsein. Deshalb suchte auch ich bei erster Gelegenheit Arbeit, räumte als Jugendlicher Regale ein bei Woolworth. Mutter versuchte mich davon abzuhalten, sagte, ich solle für die Schule lernen, sie gebe mir das Geld, das ich brauchte. Aber ich wurde Reiseleiter oder kellnerte, begann ein Studium. Es war eine Ironie jener Zeit, der Dekade nach dem Schlaganfall meines Vaters, dass wir, meine kleine Familie bestehend aus meiner Mutter und mir, tatsächlich finanziell an einer Grenze balancierten, wovon mich meine Mutter aber nicht spüren lassen wollte, während ich so tat, als wäre ein Leben ohne finanzielle Not und harte Arbeit leer. Ich weiß von diesen 8 Jahren nur, weil Mutter sie so nannte. Vater redete kaum über diese Zeit, wie auch wenig über sein Studium erzählte. Nie lamentierte er über die harte Arbeit in den Fabriken und auf dem Bau. Ich vermute, dass es etwas mit den 8 Jahren Einsamkeit zu tun hatte, als Vater mir Ikram an seinem Stand auf dem Flohmarkt vorstellte. Auch der Angriff im Stadtwald, von dem er mir einmal erzählte, ist eine Geschichte jener 8 Jahre. In der Eilenriede habe man ihn abgefangen, weil es einigen Deutschen unerträglich gewesen sei, dass jemand wie er mit einer blonden Frau durch den Wald spazierte. Es war ein Samstagnachmittag und wir hatten gerade zusammen einen Kung-Fu-Film geschaut. Vater erzählte fröhlich und voller Hingabe, wie er jene Angreifer mit ein paar gekonnten Schlägen, Tritten und Saltos außer Gefecht gesetzt hatte und mit seiner Freundin weiter durch den Wald flaniert war. Vater erzählte, er sei beim Autofahren eingeschlafen. Er bestehe darauf, ich solle ihm jetzt aufmerksam zuhören, dass ich niemals übermüdet am Steuer sitze. Ich hielt entgegen, dass ich erst 8 sei und noch lange nirgends hinfahren würde. Trotzdem, sagte er mit fester Stimme, könne ich und sollte ich das genau jetzt lernen und nicht erst, nachdem ich den Führerschein eingetütet hätte und womöglich stolz, aber unfähig im Auto sitzen und in den Tod fahren würde. Das sei ihm wichtig, denn er sei eines Nachts beinahe am Steuer gestorben. Und dass er heute noch existiere und folglich auch ich auf dieser Welt sei, denn ohne ihn, den Vater, könne es mich, den Sohn, ja nicht geben, habe sich im Bruchteil einer Sekunde entschieden und könne als nichts anderes als göttliche Fügung oder wenigstens Glück bezeichnet werden. Ich solle niemals harte Drogen nehmen, insbesondere kein Heroin, und ich dürfe nicht übermüdet am Steuer sitzen. Verstanden? Aber was ist Heroin? Fragte ich. Darum gehe es jetzt nicht. Was ich mir merken solle, sei, dass man sich leicht selbst überschätze beim Autofahren. Vor allem nach einer langen Nacht, wenn man von einer Frau komme, am nächsten Tag Frühschicht habe und schnell nach Hause fahren wolle. Eines Nachts sei Vater von Hannover nach Minden gefahren, von seiner damaligen Freundin Heike zurück nach Hause. Die Autobahn und dann der Messeschnellweg seien leer gewesen, kein anderes Auto. Der monotone Klang des Motors, das Rauschen der Lüftung. Fast vollständige Dunkelheit. Nur sein Scheinwerferlicht, das sich in die Nacht streckte, in einem sternlosen Nirgendwo. Ein leichtes Lächeln auf den müden Lippen, das ihm trotz Erschöpfung bewusst war, nicht weil er sich im Rückspiegel sah, sondern wegen der zarten Anspannung der Gesichtsmuskeln. Der schwindende Duft nach altem Stoff, Zigaretten, Wein und Heikes Parfüm. Und dann aus. Der Fuß war vom Gas gerutscht oder ein Wunder war geschehen. Sicki versuchte zu begreifen, was gerade passiert war. Er erinnerte sich, dass er Heike am Deisterplatz mit dem Wagen eines Bekannten abgeholt hatte. Dass er sie vom Auto aus vor dem Rundbunker hatte auf ihn warten sehen. Dass sie eine Bewegung gemacht hatte, die seine Vorfreude steigerte, nämlich, als sie mit der Spitze ihres Stiefels Kreise über den sandigen Boden zog. Er freute sich darauf, ihr das rote, abgenutzte Leder von den Füßen zu streifen, mit den Fingern in ihre Schlaghose zu fahren und seine Hände mit ihren Wadenmuskeln zu füllen. Sie hatten sich am späten Abend verabredet, denn sein Geld hätte nicht gereicht, um sie zum Essen einzuladen. Er verursachte einen Stau, als er vor dem Bunker hielt. Hinter ihm hupte es, und er antwortete mit zwei sauber geschossenen arabischen Flüchen. Heike lief lachend um den Wagen herum und hüpfte auf den Beifahrersitz. »Da bist du ja, Zicki«, sagte sie und betonte das Z seines Namens wie bei dem Wort »zart«. Zicki schmunzelte nur und verriet ihr nicht, dass sie es als weiches S wie bei Säge aussprechen müsste. Dann fuhren sie zu ihr nach Hause, und er nahm ihre Waden in die Hand, so wie er es sich vorgestellt hatte, und staunte. Das Glücksgefühl in diesen Händen, die schon viel angefasst hatten in diesem Leben, war noch überwältigender als erwartet. Denn es setzte noch ein anderes Gefühl ein, jenseits der Lust, nämlich eine tiefgehende Erleichterung, die Zicki verwirrte. Eine Erleichterung, dass diese Lebensbejahung wenigstens für Momente noch möglich war. Zicki erinnerte sich jetzt, dass er müde gewesen war und dass Heike noch geschlafen hatte, nackt und leicht schnarrend, als er sich aus dem Bett stahl, dass er Mühe gehabt hatte, die Augen aufzuhalten beim Fahren. Und dann wurde es dunkel. Und jetzt saß er, durch ein Wunder völlig unbeschadet, in dem Käfer, der in einen Graben gerollt war.